Ja, ich glaube, dann läuft die Aufnahme jetzt.
Leon ist aufgeregt.
Ich bin schon ein bisschen aufgeregt.
Podcast.
Ja, willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir beide sind Architekturstudierende und leben in Berlin. Mein Name ist Leon Klaassen.
Hi, ich bin Max Pfeffer.
Genau, und wir arbeiten an dem Projekt Feldraum, was so ein bisschen eine räumliche Struktur werden soll für kollaboratives Forschen und Lernen für Themen in Berlin. Und wir sitzen jetzt hier gerade im Hof des TU-Standorts Ackerstraße, wo unter anderem auch das Natural Building Lab eine Werkstatt und auch so ein bisschen einen Experimentierraum betreibt. Das Natural Building Lab ist ein Fachgebiet der TU Berlin, in dem wir auch diese Arbeit machen wollen. Und die TU bietet hier halt in der Ackerstraße auch so ein bisschen Räume für Abschlussarbeiten, für Bachelor- und Master-Thesisarbeiten. Und genau an so einer Abschlussarbeit sind wir jetzt eigentlich gerade so ein bisschen dran, könnte man sagen. Genau. Warum machen wir eigentlich diesen Podcast hier?
Also das ist eins der Werkzeuge beziehungsweise eins der Tools, das wir uns ausgedacht oder nicht ausgedacht, aber sozusagen, das wir verwenden wollen im Zuge des Prozesses beziehungsweise der Bearbeitung. Und das ist, also vielleicht muss man dazu nochmal kurz, kommt später nochmal ausführlicher bei der Arbeitsweise, aber wir haben unsere Arbeit so strukturiert, dass wir sozusagen immer in zwei Wochenblöcken wechseln zwischen, wir nennen das Aufgabe erfüllen und Aufgabe stellen. Und am Ende jedes Blocks oder Blockabschnitts, jeder zwei Wochen, wollen wir sozusagen eine Art Rückblickformat damit machen, was sozusagen in den letzten zwei Wochen passiert ist. Festhalten von Ideen, Gedanken, jetzt hier in einem Podcast beziehungsweise in einem losen Gesprächsformat. Es soll Platz für Reflexionen bieten und nochmal drüber nachzudenken, aber auch für Diskussionen. Also es kann auch durchaus sein, dass hier keine abgeschlossene Meinung stattfindet. Es ist einfach ein Werkzeug für die Prozessdokumentation, wo auch der Raum dafür da sein soll, nochmal Geschichten zu erzählen, wenn wir irgendwie unterwegs waren oder irgendwie was erlebt haben, was im Kopf geblieben ist. Oh, genau. Und das wollen wir jetzt über den Bearbeitungszeitraum dieser Arbeit eigentlich sozusagen kontinuierlich mitführen, alle zwei Wochen, als ein bisschen auch Dokumentationsmittel.
Genau, dieses Projekt, an dem wir gerade dran sind, das ist eigentlich auch so ein bisschen, würde ich mal sagen, ein Rückblick auf unsere bisherigen Projekte und Arbeitsweisen, die wir so in unserem Architekturstudium betrieben haben. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie viele Semester ich jetzt eigentlich studiert habe, also gefühlte 12 oder so. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst.
Ich habe 16 auf der Uhr.
Vielleicht sind es bei mir auch 16, aber auf jeden Fall haben wir schon einige Semester Architektur studiert. Wir haben beide auch unseren Bachelor auch an der TU gemacht und da gibt es eigentlich so ein bisschen so eine Kontinuität von Projekten. Wir haben uns, glaube ich, kennengelernt wann war das ungefähr?
2017 müsste das gewesen sein.
Ja, schon eine Weile her und haben eigentlich auch immer wieder irgendwie, also das war damals ein Projekt, wo wir in einer großen Gruppe gemeinsam so ein bisschen gearbeitet haben, aber haben dann auch immer wieder weiter über Themen und Projekte gesprochen und sind jetzt eigentlich nochmal so ein bisschen zusammengekommen für so einen Abschluss von unserem ganzen Studium. Und wir wollen halt auch nochmal so ein bisschen auf unsere Stadt jetzt hier schauen, in der wir auch gerade sind, also Berlin. Und vielleicht da auch nochmal so ein bisschen nochmal so neu kennenlernen oder nochmal so einen Blick darauf werfen auf unsere Stadt. Und ich glaube, für das Projekt ist auch wichtig, dass wir irgendwie stark so eigentlich ein baukonstruktives Thema betreiben wollen. Also am Ende geht es ja auch so ein bisschen darum, vielleicht mal ein Holzbausystem zu entwickeln, was dann unseren Raum erzeugen wird, über den wir jetzt so entwickeln wollen über die nächsten Monate. Und aber auch halt Berlin, dieser Kontext, die urbanen Flächen in der Stadt und vielleicht auch so ein bisschen Themen, die in diesen Flächen liegen oder in diesen Orten, über die wir sprechen wollen. Und eigentlich ein Startpunkt war auch so ein bisschen, also wir haben mal in einem Projekt zusammengearbeitet, also da, wo wir uns kennengelernt haben, eigentlich da haben wir einen Pavillon entwickelt in Neukölln. Das war so ein bisschen so ein Design-Bild-Projekt, also eine große Gruppe arbeitet irgendwie so zusammen und dort haben wir uns eigentlich das erste Mal so ein bisschen der Frage gestellt, was ist denn so Infrastruktur, die man halt auch für so Uni-Projekte braucht, die jetzt außerhalb des Campus stattfinden. Und man muss halt sagen, wir beide studieren Architektur und das sind schon sehr spezielle Projekte, die man dort bearbeitet. Und es fällt auch so ein bisschen eine Frage, was man dann so drüber, also was man quasi aus diesem Architekturblick vielleicht auch ziehen kann und wie man das dann auch erweitern kann auf andere Disziplinen und Ideen. Aber eigentlich finden wir es so ein bisschen interessant, was Besseres, ich sag mal so, was Besseres als einen Container anzubieten für eine temporäre Arbeitsstruktur an einem Ort.
Na ja, genau, irgendwie zugrunde liegt da auch die These, dass wir irgendwie, oder ja, die These beziehungsweise auch die subjektive Erfahrung, dass wir sagen, die besten und die Lehrerfahrungen, die mit am meisten Spaß verbunden waren, haben eigentlich immer vor Ort und zusammen stattgefunden und weniger im Hörsaal oder in den klassischen Seminarräumen dabei. Und genau dementsprechend, wie Leon ja gerade schon gesagt hat, es geht ein bisschen darum, ein Bausystem zu entwickeln, ein nachhaltiges Bausystem, ein reversibles Bausystem, das ähnlich wie Container das natürlich auch schon können, aber auch da die Qualitäten der irgendwie, die Aufenthaltsqualitäten der Container auch begrenzt sind und auch die Rekonfigurationsmöglichkeiten, also wie die wieder aufgestellt werden können oder welchen Nutzen sie eigentlich haben, außer so ein Raummodul zu sein und können das, also man kann halt nur mit diesen Raummodulen arbeiten und dementsprechend stehen auch so ein bisschen, gibt es da so ein paar Grundwerte, aber so Absichtserklärungen, die wir irgendwie getroffen haben. Also zum einen sollte es einmal wir haben es immer mit No Bullshit davor getauft, No Bullshit Holzbau im Sinne von, also ne, auch nochmal, während wir dieses Bausystem entwickeln, nochmal mehr in dieses Thema von materialgerechtem Umgang auch mit Holz einzugehen oder da nochmal weiter zu forschen, weil auch da natürlich Verbundprodukte in den letzten Jahren zunehmend oder einfach auch mit dem technischen Fortschritt zunehmend Einzug gefunden haben, aber ist das eigentlich alles so gut, beziehungsweise was passiert eigentlich damit danach, in der Nachnutzung, sind die verwertbar oder nicht? Das Gleiche ist auch immer mit Reversibilität die Frage. Also wir haben schon vor oder wollen versuchen, dass das Bausystem tatsächlich reversibel ist und auch über die Verbindungen, also die Knotenpunkte, aber auch wie ein Ausbau stattfindet. Und dass es nicht so mehr oder weniger reversibel ist. Also es ist, gibt ja auch schon viele Beispiele, die tatsächlich rückbaubar sind und auch sortenrein rückbaubar sind. Aber natürlich ist es nochmal auch so ein Gedankenspiel oder so ein Experiment, wie weit man das ausreizen kann. Also auch in dem Sinne von, die Räume sind wirklich nur irgendwie begrenzte Zeit an einem Ort und bestehen aus einem Bausystem und können dann an einem anderen Ort wieder neu stattfinden und rekonfiguriert werden. Und Absicht ist natürlich auch, neben diesen Themen, die sozusagen im Zuge der Entwicklung der Struktur und unter des Konzepts irgendwie stattfinden sollen, ist ein bisschen natürlich auch die Zielabsicht schon noch irgendwie diese Forschungssatelliten, diese Forschungsstationen zu entwickeln und auch mit der Hoffnung, dass das oder auch weniger die Hoffnung, sogar mehr die Überzeugung, dass das auch ein Mittel sein kann, um ein bisschen auch so eine elitäre Welt von Wissenschaft und auch Forschung oder akademischer Forschung im klassischen Sinne aufzubrechen, aber auch sichtbar zu machen und eine Struktur sein kann, um vermehrt solche Methoden und Art und Weisen zu forschen und zu arbeiten, wie wir es auch im Studium erfahren haben, irgendwie auszubauen und irgendwie zu etablieren und auch wirklich auch ja, den Raum zu geben, im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, vielleicht muss man auch dieses No-Bullshit-Holzbau nochmal so ein bisschen einordnen. Also wir machen ja die Arbeit am Natural Building Lab, was quasi schon an der TU in der Architekturfakultät so ein bisschen versucht, auf alternative Baustoffe zu setzen oder halt auch Nachhaltigkeit in den Fokus zu stellen, so ein bisschen. Das Fachgebiet arbeitet halt schon lange mit dieser Art von Themen und eigentlich der wichtigste Punkt ist eigentlich, Styrodur ist verboten, Paletten sind verboten und Beton ist verboten. Das sind eigentlich so ein bisschen die Grundsätze. Aber genau deswegen, aus diesem Kontext kommen wir halt auch so ein bisschen, da haben wir sehr viele Projekte gemacht und ich weiß nicht, vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen, aber Holz ist halt eigentlich schon aus unserer Sicht so ein bisschen das Material der Stunde oder auch ein bisschen der Zukunft.
Ja, es ist eines der Materialien der Stunde, würde ich sagen. Also auch zu dem Beton ist verboten. Natürlich, wenn wir jetzt ganz realistisch drauf gucken, dann ganz ohne geht's nicht, aber es geht ja eher darum, irgendwie eine kritische Entscheidung zu treffen, wo er tatsächlich notwendig ist oder auch einfach andere Art und Weisen zu bauen, zu finden, wo er potenziell einfach gar nicht mehr notwendig sein müsste. Aber derzeit ist es einfach de facto noch so und auch, wie du jetzt schon meintest, zu diesem No-Bullshit-Holzbau gehört natürlich auch bis zum gewissen Grad auch diese Frage von, es ist natürlich das eins der Materialien der Zukunft, aber es ist natürlich auch eine begrenzte Ressource. Und das ist sowohl auf den Umgang mit dem Material also und die Wiederverwertbarkeit irgendwie ein wesentlicher Punkt, aber eben auch darauf, also mir ist einfach nur nochmal wichtig zu sagen, dass es nicht das alleinige sozusagen Zukunftsmaterial ist. Wir brauchen da auch noch andere Alternativen, um wirklich nachhaltig in zukünftig auch bauen zu können. Also man sieht ja jetzt gerade aktuell schon, dass die Mengen an Holz, die jetzt gerade, also im Zuge des Booms, aber auch im Zuge von humanitären Krisen, die aktuell stattfinden, auch zu einem Mangel gut geworden ist und die Preise rapid ansteigen. So.
Und was man ja auch so ein bisschen merkt, wenn man jetzt Projekte anschaut, es ist eben auch so ein bisschen ein trendy Thema. Also viele Projekte argumentieren quasi mit einer besonders nachhaltigen Bauweise aus, weil sie eben den Werkstoff Holz einsetzen. Und eigentlich glaube ich, dieses No-Bullshit-Holzbau ist für uns auch nochmal so ein bisschen ein Tool, da auch so drauf zu schauen und einfach nochmal zu gucken. Also ist jetzt vielleicht der Stahlverbinder doch ein plausibles Tool, was vielleicht viele Jahre eingesetzt wird und dann an der anderen Stelle der Holzbalken vielleicht das bessere Tool als der Stahlträger oder so. Also einfach auch so ein bisschen da so eine Ehrlichkeit in diese ganze Nachhaltigkeitsdiskussion reinzubringen.
Ja, und auch vor allem auch nochmal zu sagen, dass nicht nur Holzbau nicht automatisch super ist. So, ne? Also das ist auch die Frage, wie der aussieht. Also das ist wie bei allem nicht damit getan zu sagen, okay, wir verwenden jetzt das und das Material, sondern geht halt weiter. Und die Frage ist, wie ist eine Nachnutzung vorgesehen und aber auch, wie ist eine Verwertung vorgesehen und. Also das ist einfach wieder größer und das soll das so ein bisschen beschreiben einfach.
Ja, jetzt hast du ja gerade schon mal einmal das Wort Forschungsstation gesagt. Das wird ja unser Projekt auch so ein bisschen begleiten. Genau, vielleicht ist nochmal so ein bisschen die Frage, was ist denn eigentlich eine Forschungsstation?
Das ist eine gute Frage. Also de facto ist es ja, also wenn man es jetzt so ganz abstrakt betrachten möchte, würde ich es eigentlich erstmal als einen Raum oder eine Infrastruktur an einem Ort für einen bestimmten Zweck beschreiben oder die an einem konkreten Ort auftaucht, um Raum bietet, um eben zu forschen für Labore, für Einrichtungen, für aber auch die Mitarbeitenden und die nach Beendigung eines Forschungsprojekts oder einer gewissen Phase auch wieder verschwinden kann. Ne? Du hattest ein sehr, also dein Lieblingsbeispiel kennen wir ja, das ist, genau, erzähl
das,
doch mal.
Das ist die, ich weiß nicht genau, die Neumeier 3 Station, Neumeier 2 oder 3 in der Antarktis, wenn ich das jetzt nicht durcheinander bringe. Das war eigentlich so ein bisschen ein Projekt, was ich schon eigentlich irgendwie vor vielen Jahren mal so, wo ich drüber gestolpert bin und was mich irgendwie einfach fasziniert, so als Raum in dieser kompletten Eiswüste eigentlich. Also es ist eine sehr autarke Struktur, wo halt ein bestimmtes Team dann auch für eine bestimmte Zeit einfach quasi hinfährt oder hinfliegt oder mit dem Schiff fährt, je nachdem. Und halt alles so ein bisschen so eine Art Forschungsgemeinschaft eigentlich bildet für eine bestimmte Zeit und dort dann halt an diesem Ort wirklich forscht in dieser Struktur. Speziell jetzt diese Forschungsstation ist eigentlich ein Stahlgerippe, so ein bisschen könnte man sagen, mit so einer Art Klimahülle und da drin werden dann halt Bürocontainer quasi eingesetzt, die dann halt diese Forschungsräume oder diese eigentlich die Räume, die halt für den täglichen Bedarf auch gebraucht werden, so abbilden.
Beziehungsweise die Klimahülle sind ja sozusagen die Container, die reingesetzt werden und sozusagen das Außen, die Outer Shell ist ja die effektiv nur die Wetterschutzhülle.
Genau, ja. Stimmt. Ja, gegen diesen kalten Arktiswind. Und was halt an dieser Station auch sehr spannend ist, ist halt, es geht ja eigentlich so ein bisschen darum, dass quasi immer wieder neuer Schnee fällt und dann halt sich so diese Bodenschichtung immer wieder verändert. Und das war bei der alten Station, dem Vorgängermodell, so ein bisschen das Problem, dass die dann irgendwann verschwunden ist, also quasi eingeschneit ist. Und jetzt diese neue Station hat eben so hydraulische Füße und kann sich eigentlich immer wieder selber so wie so eine große Maschine quasi immer wieder oben selbst auf den Schnee draufsetzen. Also dann wird der Fuß halt hochgezogen, ein bisschen neuer Schnee drunter und dann fährt sich diese ganze Station eigentlich so in einem Ding so hoch. Und was, also dieses Bild ist für mich einfach sehr, sehr stark von dieser Forschungsstation im Polareis eigentlich in dieser Autarkie mit diesen ganzen Leuten, die da zusammen halt aus verschiedenen Disziplinen kommen, für eine bestimmte Zeit dort arbeiten wollen. Was ist denn eigentlich Forschung? Was machen die da eigentlich?
Ja, das ist eigentlich ein eigenes Thema für sich, ne? Ich habe ein schönes Zitat auch aus einem vorigen Projekt mitgenommen, was für mich zumindest Forschung irgendwie ganz schön beschreibt. Und das ist von Boba Mirina Stojadinovic. Jetzt habe ich den Namen aber ganz schön gebutschert hier. Aber sie beschreibt es eben als: Mit dem Erforschen befriedigt man seine Neugier. Es ist ein Prozess, bei dem man ein bestimmtes Interessengebiet erkundet, erworbene Kenntnisse auffrischt und neue Erfahrungen macht. Dadurch soll eine Brücke entstehen, die uns von bereits bekannten Konzepten und Praktiken zu solchen bringt, die noch vor uns liegen, während gleichzeitig Bedeutung und Sinn gestiftet werden. Es ist effektiv, also so ein bisschen, zumindest also jetzt meine persönliche Betrachtung davon, wirklich eher so: Forschung beschreibt ganz grundsätzlich das Erkunden eines bisher unbekannten oder noch nicht vollständig begriffenen Sachverhaltsphänomens oder Themas. Klassischerweise, die Forschung, wenn man fragt, was ist Forschung, denkt man natürlich im ersten Moment erstmal an Labor, weißen Kittel, riesige Bibliotheken und Co.
Das ist zumindest so, wie ArchitektInnen sich das vorstellen vielleicht.
Ja, oder wenn man es aus dieser klassischen Perspektive sieht, von den also wenn man so grundsätzlich über universitäre Forschung irgendwie nachdenkt oder auch Archäologie oder sonst sowas, dann klar, Ausgrabung, aber wir haben halt eigentlich eher ein bisschen mehr die These, dass es sozusagen Forschung muss nicht zwangsläufig im klassisch akademischen Sinne verstanden werden. Auch andere Teile der Bevölkerung forschen, und vor allem bedeutet Forschen auch nicht zurückgezogen in seinem Labor zu forschen oder in seinem Lesesaal, sondern kann durchaus auch vor Ort und in der Stadt stattfinden. Und eins, Schlagworte, die da auftauchen oder beziehungsweise vor allem in der Humangeografie geprägt, der Begriff der Feldforschung würde auch noch im kommenden oder im Laufe des Projekts auch nochmal, soll sich dann nochmal ausgiebiger beschäftigt werden, auch so aus dem theoretischen Konzept, was Forschung dann ist. Und da ist vor allem irgendwie so ein bisschen das Essentielle, ist irgendwie, man forscht nicht mehr über und beobachtet, sondern man forscht eigentlich mit Leuten. So, die zu erforschenden Menschen oder auch Dinge werden eigentlich weniger zum, also sozusagen nicht mehr nur ein Objekt, das man erforscht, sondern irgendwie Teil der ganzen Unternehmung. Und heißt eben auch, Forschen bedeutet, vor Ort zu sein und den Kontext und die Zusammenhänge zu verstehen und daraus Schlüsse zu ziehen oder auch irgendwie mit mehr Fragen wieder rauszugehen. Das ist auch durchaus oft möglich. Lässt sich eigentlich vielleicht dann am Ende gut zusammenfassen mit Forschung, die nur in der geschützten Welt der Universität und Labore stattfindet, lässt nur einen bestimmten Blickwinkel zu und eine Betrachtung und ist irgendwie nicht so multiperspektivisch. Oder kann vielleicht gewisse Dinge auch gar nicht erfassen, weil es auch diese Orte gar nicht irgendwie so erfährt und kennenlernt. Und wir wollen eigentlich auch damit ein bisschen bezwecken oder versuchen, mit dieser Struktur und mit dieser ganzen Arbeit vor allem auch einem neuen Verständnis von Forschung, das auch jetzt nicht von uns neu ist, sondern grundsätzlich, also auch in der architektonischen Praxis oder Raumpraxis, aber eben auch in anderen Disziplinen schon stärker verbreitet. Nämlich ein Verständnis von Forschung, wo man ganz bewusst ins Geschehen geht, wo man spekulativ und experimentell teilweise auch arbeitet und handelt und dann im Anschluss erst reflexiv Schlüsse über das Erlebte irgendwie macht und dass das irgendwie eine Art von anderer, also im Englischen teilweise als Performative Research oder Action-Based Research oder sowas bezeichnet und dass das sozusagen strukturell und Raum dem Ganzen auch mehr, also oder mehr Raum dafür zur Verfügung stellt mit dieser Struktur, die wir da vorhaben und dem Konzept.
Genau, weil irgendwie dieses Forschungsthema ist natürlich für uns vielleicht auch jetzt aus der Raumdisziplin so ein bisschen so ein, da haben wir vielleicht nochmal auch so einen eigenen Blick drauf, also gerade wenn es darum geht, irgendwie auch in der Architektur vielleicht so ein bisschen sich selbst als ArchitektIn so ein bisschen im Raum wahrzunehmen und auch zu verstehen, dass man irgendwie ja auch in Räumen, die Räume produziert für andere und man selber ist in Räumen und ist mit anderen Leuten und man selber ist auch irgendwie ein Akteur, Akteurin immer in allen Situationen. Also gerade auch dieses so Performative und einfach mal reingehen in eine Situation, das ist vielleicht auch was in unserer Praxis, in unserer Disziplin jetzt irgendwie einen interessanten Anknüpfungspunkt bieten könnte. Hm. Genau, vielleicht so ein bisschen die Frage, wie werden wir eigentlich arbeiten in dieser Arbeit? Das ist jetzt hier natürlich auch schon Teil der Arbeit, also das ist so ein bisschen, wir haben uns auch so ein bisschen zum Ziel gesetzt, eigentlich irgendwie für viele Methoden und für viele Arbeitsweisen offen zu sein und genauso wie wir uns jetzt auch nochmal mit Themen beschäftigen, für die wir uns immer auch schon interessiert haben, auch so ein bisschen nochmal Methoden und Ideen ausprobieren, die wir schon immer mal gerne machen wollten. Und dieser Podcast gehört auf jeden Fall auch mit dazu. Es geht, glaube ich, auch so ein bisschen darum, sich selber irgendwie so in die Arbeit zu involvieren und auch so das Netzwerk dazu mitzuholen und irgendwie, also auch nicht eigentlich nur auf so einen Zielpunkt hinzuarbeiten, nicht auf so einen Fokus oder auf so ein Ergebnis, sondern eigentlich der ganze Prozess ist eigentlich schon so ein bisschen die Arbeit. Also das sagt sich natürlich immer so leicht, aber das ist zumindest irgendwie so die Vorstellung, die wir bisher nach 2 Wochen so ein bisschen so haben, das, was wir uns so ein bisschen vorgenommen haben. Und eben auch so dieses Vor-Ort-Gehen und in eine Situation reingehen. Also jetzt sitzen wir ja auch hier im Hof von unserer Uni eigentlich oder von diesem Standort unserer Uni. Und genau, irgendwie so ein bisschen so diesen experimentellen, wir wollen so ein bisschen uns dieses Experimentelle so ein bisschen behalten und vielleicht auch so ein bisschen so diese, wir haben es immer genannt, so non-konform zu bleiben. Also irgendwie nicht, also irgendwie die Sachen so zu machen, wie wir da auch ein bisschen Lust drauf haben.
Ja, na, beziehungsweise wie vielleicht gerade am Anfang, beziehungsweise bei der Beschreibung, was dieser Podcast eigentlich ist, auch schon mal kurz erwähnt, fängt das Forschen, also nicht nur das Thema ist Forschen, sondern wir wollen eigentlich diesen ganzen Prozess und die ganze Arbeit auch nochmal, vielleicht auch, weil man nochmal diese Freiheit hat, die man in einer eher ökonomisierten, klassisch strukturierten, effizienten Praxis weniger hat, irgendwie nochmal zu nutzen, aber auch zu gucken, okay, kann man das vielleicht auch nochmal anders angehen oder gibt es da noch andere Wege überhaupt, so auch so ein Projekt anzugehen? Und als nur so klassisch Aufgabe ist gestellt und dann wird halt abgearbeitet. Und das haben wir, ist schon ganz wesentlich irgendwie auch sozusagen, dieser Forschungsaspekt ist ganz persönlich bei uns sozusagen auch schon verankert in der Arbeitsmethode, wo wir gesagt haben, wir haben eigentlich so ein duales Modell zwischen diesen Blöcken und diesen verschiedenen Abschnitten, zwischen denen wir wechseln. Nämlich, wir nennen das aktuell noch Aufgabe stellen und Aufgabe erfüllen. Es kommt ein bisschen daher, oder dieser Ansatz kommt auch ein bisschen daher, dass wir, natürlich ist es gar nicht, beileibe nicht fertig gedacht, aber sozusagen diese Eckdaten für diese Struktur und für dieses Bausystem sind ja eigentlich, ja, zumindest gesetzt bis zu einem gewissen Punkt, nicht in Stein gemeißelt, aber schon mal eher klarer. Und vor allem ist diese Struktur auch erstmal, beziehungsweise das Ziel haben wir ja, dass diese Struktur standortunabhängig funktionieren kann. Vom rein Konstruktiven her und dann erst mit diesem Baukastensystem am Standort ausdefiniert und ausdifferenziert wird, wie das auszusehen oder wie es aussehen wird.
Vielleicht kurz zu diesen Eckdaten, also irgendwie stellen wir uns so eine, geistert im Raum, so eine 1- bis 2-stöckige Holzstruktur, vielleicht 6x20 Meter, 8x20 Meter, irgendwie sowas wie zwei, von der Größe wie 2 Container hoch, 8 Container lang. Genau, und dann halt Infrastruktur für Zusammenarbeit und eigentlich so auf verschiedene Untergründe reagieren können. Das sind eigentlich, glaube ich, vor allem so die Parameter, die bisher so feststehen.
Ja, genau. Und wie gesagt, wir hatten das dann in so eine zwei duale so Stränge aufgeteilt. Einmal Aufgabe stellen, da verstehen wir sozusagen eher darin, diese begleitende, das Erforschen, inwieweit Raum oder auch physischer Raum speziell für Zusammenarbeit und Forschung und Lehre geschaffen werden kann, also oder wie er das bedingen kann, also wie kann diese Struktur tatsächlich auch, also kann sie wirklich auch Forschung empowern ist das falsche Wort, aber so ein bisschen bekräftigen und nach vorne bringen oder muss das nicht an anderer Stelle stattfinden? Und sozusagen diese Frage, das läuft sozusagen parallel mit, so ein bisschen auch diese Beschäftigung mit diesem Thema Forschung und Zusammenarbeit, wie wir es vorhin schon mal auch erwähnt hatten. Außerdem sollen eben sozusagen diese potenziellen und interessanten Standorte und Flächen gemappt werden und daraus eventuelle Forschungsthemen abgeleitet werden, die wir haben uns jetzt mal für diese Arbeit jetzt auf das Stadtgebiet Berlin begrenzt. Und an denen sozusagen potenzielle Forschungsthemen aufgetan werden können, die mit Hilfe unserer Struktur vor Ort erforscht werden könnten. Im Laufe dieses Aufgabestellenssegments soll dann natürlich trotzdem eine Entscheidung getroffen werden, beziehungsweise drei konkrete Standorte und Forschungsthemen gefunden werden, die als Fallbeispiele für unser Bausystem dienen und anhand derer dann auch ein konkreterer Entwurf entwickelt wird. Und das leitet vielleicht ganz gut zu diesem Aufgabe-Erfüllen-Part über. Da geht es nämlich von Anfang an, weil eben diese Eckdaten mehr oder weniger fix sind, sollte es da von Anfang an um die Entwicklung von diesem Bausystem gehen, angefangen bei den Knoten. Also da geht man auch erstmal nochmal diesen wirklich auf die Grundlagen zurück und guckt, okay, wie wird es verbunden, welche Elemente hat es, man entwickelt eigentlich eher Bauteile und schaut dann, wie man die verbinden kann mit den Knoten. Ein schönes Bild, das wir eigentlich immer hatten, beziehungsweise eine Referenz, die, also so eine ganz simple und ganz einfache, wird ja auch oft verwendet, aber ist einfach ein Baugerüst, wo man sagt, das Grundlegende, natürlich hat jeder Hersteller andere Systeme, aber das grundlegende Prinzip ist effektiv eigentlich Stahlrundrohre, Gerüstschellen oder Rohrschellen und Füße. Und damit würde sich eigentlich erstmal alles machen lassen. Und das ist sozusagen erstmal dieser Ausgangspunkt auch für unsere konstruktiven Überlegungen. Und im Zuge sozusagen dieses Aufgabeerfüllens soll dann jetzt erstmal dieses Bausystem entwickelt werden und dann im Laufe, wahrscheinlich eher erst ab der zweiten Hälfte des Prozesses, dann tatsächlich auch dieses Bausystem angewandt und an den konkreten Standorten dann Vorschläge entwickelt werden.
Genau, also irgendwie, wir haben so ein bisschen dieses Modell eigentlich von, oder wir hatten so ein bisschen die Idee, dass wir uns quasi selber eigentlich unsere Ausschreibung quasi schreiben, ob das jetzt im klassischen Sinne oder so ein bisschen eher so im erweiterten Sinne gedacht ist oder gesagt ist und dann halt später oder eigentlich alle zwei Wochen so ein bisschen diesen Switch machen und halt unsere eigene Ausschreibung dann eigentlich auch schon erfüllen und am Ende haben wir dann eigentlich eine komplette Ausschreibung und im Idealfall auch schon eine. Also natürlich nur, wenn wir selber den Auftrag kriegen von unserer Ausschreibung. Das müssen wir noch sehen, ob wir gut genug sind mit unserer Idee. Aber das wäre so ein bisschen das Ziel. Wir hatten vorhin noch eine kleine erste Runde so mit dem ganzen Team. Wir arbeiten auch also nicht ganz alleine, sondern so ein bisschen eingebettet in eine Masterklasse mit, ich weiß nicht, wie viele Themen es jetzt sind, 5, 6 Themen oder so, wo verschiedene Gruppen, teilweise einzeln.
Acht
Themen, oha. teilweise Einzelprojekte, teilweise ein bisschen größere Gruppen. Und genau, wir wollen eigentlich auch so ein bisschen mit diesem Team so arbeiten und haben jetzt vorhin das erste Mal so ein bisschen da in unserer Echokammer gesessen, in diesem Format, was wir uns selber gegeben haben, um so ein bisschen über unsere Projekte sprechen zu können und auch uns austauschen zu können. Und da hat dann Lukas Kommilitone von uns auch das Projekt so ein bisschen beschrieben, als wir kommen eigentlich so ein bisschen von irgendwie so ganz, ganz oben und ganz unten und treffen uns dann irgendwann so in der Mitte. Vielleicht würden wir jetzt selber eher sagen, wir kommen so von innen und von außen und treffen uns irgendwo in der Mitte. Aber das beschreibt, glaube ich, eigentlich die Methode so ein bisschen. Wir haben ja eigentlich auch konkret schon angefangen zu arbeiten jetzt die letzten zwei Wochen. Also es wird jetzt noch in dieser Struktur, wir arbeiten jetzt die nächsten 6 Monate an diesem Projekt, aber in den letzten 2 Wochen sind wir eigentlich so ein bisschen in das Projekt so reingekommen und haben eigentlich auch so ein bisschen dieses Vor-Ort-Gehen und einfach mal so ein bisschen schauen, wie so eine Idee vielleicht auch resoniert also so eine Idee, die man auf die Stadt drauf projiziert, wie sich das dann anfühlt, wenn man wirklich vor Ort ist und dann auch nochmal so über diese Idee so vor Ort sprechen kann. Eigentlich einfach mal so reingehen und gucken, was da passiert. Für mich war eigentlich so ein bisschen bei dieser ganzen Flächenthematik von dem Projekt ein Ausgangspunkt die Baubrache von, ich nenne es immer den Scary Gary, also dieses Hochhaus von Frank Gehry? Am Alexanderplatz wird gebaut auf dem Grundstück direkt neben dem Saturn und ist so ein bisschen Teil dieses neuen Hochhausclusters, was Berlin, glaube ich, schon ganz schön verändern wird. Also es gibt bisher eigentlich ja nur den Fernsehturm und das Park-Inn-Hochhaus Und diese ganzen, also im Moment befinden sich da eigentlich 4 Häuser so im Bau und werden halt zwischen 130 und 150 Meter hoch schon eine relativ hohe, also für Berlin wird das, glaube ich, das Bild der Stadt ganz schön verändern. Und wir sind da halt einfach mal so hingefahren und ich habe eigentlich Max so ein bisschen diese Fläche gezeigt, so weil sie mich halt interessiert hat oder weil ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, dass solche Flächen jetzt im Moment noch abgesperrt mit einem Bauzaun und vielleicht auch ein bisschen versteckt, also fallen gar nicht unbedingt so auf, dass das auch absolute Potenzialflächen sind. Genau diese Flächenthematik, das ist in Berlin ja eh ein spezielles Thema.
Ja, beziehungsweise nicht mal nur ein Bauzaun. Also das ist ja sozusagen, für dich ist das ja eine Fläche, an der du irgendwie tagtäglich vorbeifährst und wo man deswegen weiß, was passiert, aber der Bauzaun ist ja effektiv eigentlich eine Verbretterung und diese Fläche ist eigentlich nicht existent, wenn man vorbeifährt. Man sieht ja nur diese Flächenwand, die voll plakatiert ist, und aber dahinter sieht man gar nicht, dass da was ist. Also man nimmt es ein bisschen wahr, aber so konkret nicht.
Was war denn dein erster Eindruck vor Ort?
Ja, das ist so ein bisschen schwierig zu sagen, weil vielleicht kommen wir da auch gleich beim nächsten Punkt nochmal drauf. Das ist tatsächlich, eigentlich ist der Ort eher ein Ort, den ich persönlich ziemlich nicht meide, aber das ist nicht meine Welt oder mein Bewegungsraum, den ich in Berlin habe. Und für mich ist das auch total abgestempelt mit, ja, das ist halt hauptsächlich touristische Infrastruktur. Also natürlich ist das Rote Rathaus auch da und sowas und das Alexa und ganz, ganz viel. Aber das sind Orte, wo ich...
Ein sehr schönes Gebäude.
Orte, wo ich potenziell eigentlich nicht unterwegs bin, außer ich muss da für einen konkreten Anlass hin. So.
Ja, irgendwie genau, also irgendwie so ein bisschen auch aus dem Grund interessiert mich das da auch, weil es halt so ein Ort ist, der auch von vielen BerlinerInnen so komplett gemieden wird eigentlich. So ein anderes Projekt, was da ja auch angesiedelt ist, direkt am Alexanderplatz, ist das Haus der Statistik, wo wir dann auch danach kurz noch hingefahren sind. Die arbeiten da eigentlich auch schon seit einer Weile an so ein bisschen so kooperativer Stadtentwicklung im weitesten Sinne, aber es geht auch so ein bisschen darum, Raum für Kreative, für KünstlerInnen, für Leute mit Raumbedarf so ein bisschen zu öffnen und auch so ein bisschen genau auf im erweiterten Sinne auch auf diese ganze Raumproblematik in Berlin. Also das geht ja nicht nur um Flächen, sondern es geht auch um Räume für Wohnen, für Arbeiten, für Ateliers, so ein bisschen damit zu arbeiten. Wir haben uns ja diese temporären Werkstätten so ein bisschen angeschaut.
Genau, da muss man vielleicht dazu sagen, das ist ein ehemaliger, ist es eine Platte? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein ehemaliges Ost-Stahlbeton-Gebäude, was mehr oder weniger bis auf die Grundstruktur gerade entkernt wurde. Und im Zuge dieser Umbaumaßnahmen, also das soll ja auch später wieder belebt werden oder umgebaut werden, und im Zuge der Umbaumaßnahmen müssen die eben in dem Gebäude oder in den unteren Geschossen angesiedelten Nutzungen jetzt erstmal ausweichen. Und diese Ausweich dafür, und das ist vielleicht auch eine Parallele zu dem, was wir da vorhaben, dafür werden jetzt auf den Parkplätzen vor dem Gebäude eben temporäre Nutzräume und Werkstätten gebaut. Aber auch sehr sichtbar temporär. Und das ist eigentlich auch ein sehr, sehr inspirierender Ansatz. Also das ist auch wieder viel mit Gerüst gearbeitet, mit Planen und Gerüsten, ein riesiger sozusagen Planentunnel aufgebaut, der vielleicht potenziell dem einen oder anderen auch aus einem so klassischerweise eher vielleicht einem Bierzelt-Setting auf dem Oktoberfest oder eben einer archäologischen Ausgrabung bekannt vorkommt, wo man eben große Hallen mit so recht filigranen Strukturen überspannt und einfach einen Wetterschutz bietet. Und dazu, das ist eigentlich eine Kombination aus ganz schön vielen Materialien bzw. Elementen. Dazu kommen noch einige der Container, mit denen wir im Laufe des Studiums auch schon mal gearbeitet hatten, glaube ich. Ich glaube, es müssten die sein, diese Tempo-Home-Container, ehemalige Unterkünfte für geflüchtete Personen. Und zusätzlich noch alle möglichen anderen. Also es wird natürlich einfach auch aus Holz, werden irgendwie Verbindungselemente, um diese einzelnen Elemente zusammenzubringen, da gebaut. Aber was für mich, glaube ich, am spannendsten oder am interessantesten war wirklich auch sozusagen die Art und Weise, die Nutzung, dass da Betonfertigteile, die normalerweise für Straßenabsperrungen beziehungsweise so auch Baustellenabsperrungen verwendet werden und eben die auf so Stahlgitterboxen ruhen und die bilden eigentlich die Fundament und Verankerungsstruktur für das Ganze. Also das, was da spannend dran war, war, dass es diese Normteile waren, die zweckentfremdet werden für einen anderen Gebrauch. Von der Ästhetik ist es natürlich total offensichtlich, dass es eigentlich ein temporäres Gebäude ist, was auf Dauer wieder verschwinden wird da. Aber so von der Logik und von dem System ist es natürlich irgendwie sehr, sehr, hat weiß das einige interessante Parallelen zu dem, auf was wir vorhaben.
Ja, ich erinnere mich, als wir dort waren, du hast gesagt, sowas will ich eigentlich machen.
Ja, das ist natürlich immer dieses Hin und Her. Ne? Da schlagen zwei Herzen in irgendwo auch in meinem, in mir, wo das eine natürlich so sehr klassische Architektur, wo man also vielleicht am besten beschrieben mit dem Gefühl, was ich habe, wenn ich auf einer Baustelle bin, wo es jetzt vor allem im Holzbau, konstruktiver Holzbau und vor allem im Rohbau stehe und dann sozusagen das schon auch wahnsinnig beeindruckend ist, was aus Holz da heutzutage irgendwie gestellt werden kann. Und auf der anderen Seite natürlich irgendwie juckt es mir gleichzeitig bei jedem Begehen dieser Baustellen einfach in den Fingern jetzt irgendwie eher die Pläne beiseite zu legen und das iPad mit Omniplan, was da drauf ist, und eher den Akkuschrauber in die Hand zu nehmen und zu sagen, ja, gut, ich wechsle mal kurz die Rolle.
Genau, wir sind ja dann noch ein bisschen mit dem Fahrrad weitergefahren und eigentlich in so einem Bogen zurück hier zu unserem Studio-Arbeitsort, vielleicht auch so ein bisschen zukünftigen Studio für diese Arbeit. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen Teil der Arbeit eigentlich, also dass wir irgendwie in so einem Dauerdialog eigentlich sind sechs Monate lang, wir beide jetzt. Und das kann natürlich hier am Schreibtisch passieren, es kann irgendwie online passieren oder auf Miro oder halt auch, indem wir mit dem Fahrrad durch Berlin fahren und so ein bisschen Flächen anschauen oder Projekte anschauen und eigentlich darüber dabei auch irgendwie an dieser Idee weiterarbeiten. Vielleicht auch so ein bisschen über Projekte stolpern, wo später dann Impulse wieder aufgenommen werden können. Ich erinnere mich noch, wir haben dann da irgendwie sind dann über den Prenzlauer Berg zurückgefahren, sind an dieser an so einer Tankstelle vorbeigekommen, Fit-Tankstelle, dazu dann später ein bisschen recherchiert, und das ist halt irgendwie auch so ein Kunstort, den es eigentlich schon ziemlich lange gibt, also schon seit 2003, und ich fand irgendwie interessant, diesen Ort dann so zu sehen und dann in der Recherche so ein bisschen zu merken, okay, diese Struktur an sich, dieses bauliche Teil an sich hat auch eine Bedeutung für diesen Ort. Also wir haben dann ein Projekt gesehen, wo dann die AkteurInnen von diesem Projekt irgendwie die Tankstelle dann nachgebaut haben für ein Projekt in der Schweiz und da eigentlich das so ein bisschen so eine Skulptur gemacht haben. Man muss halt sagen, Berlin ist schon auch ein bisschen, es gibt sehr viele von so temporären Interventionen jeglicher Art, mal so ganz allgemein gesagt. Vielleicht neben Hausstatistik muss man auf jeden Fall auch vielleicht Floating University nennen, so ein bisschen als ein Vorzeigeprojekt in Berlin irgendwie mit unter anderem mit Raumlabor und auch in Venedig damals ausgezeichnet worden mit einem Preis für dieses Projekt. Genau, aber eigentlich auch so ein bisschen einfach in Berlin rumzufahren und Impulse aufzunehmen und das so ein bisschen in die Arbeit einzufließen zu lassen. Wir haben halt auch gemerkt, Berlin ist ganz schön groß, ne?
Ja, das war ein bisschen der Punkt, wo ich die Frage, was ich über den Alex denke, wieder nach hinten geschoben habe. Ne? Das hatten wir dann auch nochmal im Prenzlauer Berg so ein bisschen. So, da merkt man einfach die unterschiedliche Sozialisierung. Du bist ja auch tatsächlich hier geboren und aufgewachsen. Ich bin ja nur hier geboren, nicht aufgewachsen, dann wiedergekommen. Und ich bin halt total westsozialisiert und du eigentlich hauptsächlich ostsozialisiert.
Ja, beziehungsweise ich wohne irgendwie schon sehr, sehr lange in Mitte und natürlich ist die Frage, ist Mitte jetzt Osten oder Westen? Aber ich fühle mich auf jeden Fall dem Osten irgendwie auch so ein bisschen verschrieben.
Ja, genau. Und da war dann so ein bisschen, also deswegen auch so diese Frage, was denke ich denn über den Alex und was kriege ich davon mit? Ich kriege davon eigentlich, also ihr habt ja auch noch speziell dazu auch noch ein Studio gemacht, aber ich kriege vom Alex effektiv eigentlich nichts mit. Wie gesagt, ich meide diesen Ort, wenn ich nicht gerade mal wegen irgendwas Speziellem dahin muss. Das ist ein bisschen auch wie, das geht mir aber natürlich nicht nur im Osten so, sondern es ist Friedrichstraße und Hackescher Markt und sowas. Das sind alles Orte, wo man lieber außen rum fährt. Und aber natürlich haben wir daran total gemerkt, also auch als wir vor allem über Prenzlauer Berg geredet haben und du ja auch gemeint hast, beziehungsweise du ja auch meintest, dass viele deiner noch ehemaligen Schulfreunde und sowas, Freundinnen, wohnen, beziehungsweise da auch aufgewachsen sind, du natürlich total gute Erinnerungen hast. Ich gegenteilig eher so ein bisschen nur, ja, doch.
Der klassische Latte Macchiato und ja, ja, die genau. ganzen Bilder, die damit zusammenhängen.
Ja, und das Sauerbruch hatten, beziehungsweise das Chipperfield-Projekt, es war auch eine Brache, die wir, oder beziehungsweise eher eine Baustelle, an der wir vorbeigekommen sind, die wir uns auch angeschaut haben. Und was effektiv halt hochpreisiger Wohnbau ist für die oberen 15%, und was einfach Quatsch ist. So. Und aber gleichzeitig darf ja auch irgendwie nicht die Klappe zu weit aufmachen hier, weil ich bin auch in Schöneberg verbunden und das ist jetzt beileibe vielleicht auch noch nicht ganz so ausverkauft, aber trotzdem, er wird ja auch, also es hat vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, aber es ist trotzdem auch genauso. Also da gibt es viele Parallelen auch von der Entwicklung und auch von dem, was gebaut wird und sonstiges. Aber worauf wir eigentlich hinaus wollten, was wir daran gemerkt haben, ist, dass es sozusagen, das ist ja schon sehr speziell Berlin auch ist, dass es, du nennst es immer polyzentrisch, also das ist schon auch eine Eigenschaft oder ein sehr markantes Phänomen in Berlin ist, dass es nicht das eine Stadtzentrum gibt. Hat natürlich auch mit dieser Teilungsgeschichte zu tun.
Ja, hat ja auch ganz stark irgendwie so mit der Historie eigentlich zu tun, wie Berlin so entstanden ist, eigentlich als ein Zusammenschluss von vielen Dörfern. Kann man sich heute irgendwie schwer vorstellen, aber irgendwie so Rixdorf in Neukölln war halt mal wirklich ein Dorf. Genau, außerhalb der Stadtmauer von diesem Berlin-Köln-Zentrum, eigentlich um die Spreeinsel.
Genau, und eigentlich war das dann so ein bisschen diese Feststellung, dass das so auch unterschiedlich ist und die Wahrnehmung auch so unterschiedlich ist und gleichzeitig aber ist auch an so vielen Orten dementsprechend auch so parallel und zeitgleich und in alle Richtungen irgendwie Entwicklung gibt, was jetzt ja nicht unüblich ist für andere Großstädte auch. Berlin ist vielleicht auch nicht so wahnsinnig besonders in der Hinsicht, aber es gibt natürlich trotzdem so diese Vielzentrigkeit, das ist schon... Und vor allem auch diese Art von Sozialisierung, auch aus einem familiären Hintergrund und sowas, ist schon irgendwie interessant.
Ja, und eigentlich so ein bisschen die Erkenntnis irgendwie so, es gibt nicht die eine Stadt, sondern irgendwie jeder hat so ein bisschen auch seine eigenen Themenschwerpunkte. Und das ist natürlich auch wichtig, das bei so einer bisschen selbstreflektiven Arbeit, wie wir sie jetzt vielleicht machen, auch mitzubetonen. Also dass man auch so ein bisschen schauen muss, wenn wir beide schon so eine total unterschiedliche Realität haben, wie ist es dann für die ganzen anderen Leute? Und dass wir irgendwie nicht so zu stark vielleicht von unserem Bild nur ausgehen, sondern halt auch so ein bisschen auf Leute zugehen und schauen, so was sind diese ganzen Realitäten und wo liegen die Interessensgebiete eigentlich so am Ende von vielen Leuten?
Ja, beziehungsweise ist das ja aus dieser Erkenntnis ist ja jetzt auch so ein bisschen natürlich auch in irgendwie auch aus dieser Echokammer heute Vormittag heraus, aber kam ja auch diese Erkenntnis, dass wir eigentlich doch auch durchaus vielleicht gerade bewusst ganz viele Leute fragen können, was denn da interessante Orte sind, weil wir haben uns irgendwie die vergangene Woche sehr irgendwie damit rumgeschlagen, beziehungsweise sehr an dieser Frage geknabbert, wie wir eigentlich an diese konkreten Standorte und Forschungsthemen kommen oder die finden können. Also es ist so, weil wir hatten halt oder haben schon den Anspruch, dass das Projekt halt eben nicht nur eine erzählerische Begründung bekommt, von wegen, ja, das sind jetzt Studierende der Agrarwissenschaften und der Forstwissenschaften und die sitzen in Brandenburg auf dem Acker. Da passt es natürlich super hin, ist ein schönes Bild, heißt auch Feldraum, haha, pun intended. Aber es ist eigentlich schon so ein bisschen die Idee, dass es eben nicht nur diese erzählerische Begründung gibt, sondern auch interessante Themenstandorte zu finden, wo diese mittelfristig temporäre Forschungsstation tatsächlich eingesetzt werden kann und einen Beitrag dazu liefern kann, ein Phänomen, ein Raumphänomen, aber auch ein örtliches oder lokales Phänomen, aber auch durchaus, ne, um jetzt bei den Agrarwissenschaften zu bleiben, auch das, also es kann auch tatsächlich wirklich sozusagen eine Vorortstation für Leute sein, die beispielsweise irgendwie sich mit urbanem Ackerbau oder sowas beschäftigen. Das ist ja durchaus nicht ausgeschlossen. Aber
ja, man muss ja eigentlich nur im Spätsommer auf dem Tempelhofer Feld unterwegs sein. Da werden auch die Heuballen gepresst, genauso wie auf dem Land.
Genau, und eigentlich war der Input nämlich heute Vormittag, beziehungsweise ein wesentlicher Punkt von Mayra, auch einer Kommilitonin von uns, die ja meinte, der wesentliche Punkt an dieser Forschungsstation ist ja eigentlich, dass sie immer in diesen konkreten Kontext wandert oder da aufschlägt, um diesen konkreten Kontext zu erforschen. Sie wird halt eben überhaupt erst aus diesem Grund an diesen Ort gebracht. Und da war dann für uns so ein bisschen, irgendwie hatten wir dann, war vielleicht auch so ein kleiner Aha-Moment, wo man sich dann gefragt hat, war dieser Einsatz von, okay, wir schauen uns jetzt erstmal irgendwie ganz viele Disziplinen angucken, welche Disziplinen könnten potenziell vor Ort arbeiten, um dann zu gucken, vielleicht nochmal eine Ebene tiefer zu gehen und zu schauen, welche Forschungsprojekte laufen, auch in Berlin und um Berlin in gewissen Disziplinen, eigentlich das Ganze wieder umzudrehen. Und eben zu sagen, okay, wir müssen das vielleicht von der anderen Seite aufziehen und eher zu sagen, wir brauchen eher die spannenden Orte oder die viel diskutierten Orte oder die hart umkämpften Orte, die, also natürlich kriegt es dadurch eine stärkere stadtpolitische Ebene, das ist aber auch gar nicht unbedingt nicht gewollt. Und dementsprechend, und da kommen wir vielleicht auch zu dem, was wir gerade davor in diesem von dieser polyzentrischen Eigenschaft von Berlin irgendwie besprochen hatten, eigentlich die Idee, beziehungsweise der sozusagen ein Plan für das weitere Vorgehen zu sagen, wir fragen oder wir können ja einfach diese Schwarmintelligenz anzapfen, von der Blase, von Bekannten, aber auch vielleicht Familie oder eben auch aus der Uni, und zu sagen, eben der Schwarmintelligenz diese Frage zu stellen, also ne, wo gibt es interessante Orte oder wo gibt es Orte, wo man forschen müsste, sollte, diese zu mappen, die Orte zu besuchen und darüber dann potenzielle Standpunkte irgendwie ausfindig zu machen. Und dann erst im Anschluss, also sozusagen erst über den Standort zu kommen und dann zu sagen, okay, welche disziplinären Betrachtungen sind hier eigentlich notwendig oder wären sinnvoll oder wie könnte man jetzt irgendwie verschiedene Disziplinen zu vereinen oder dann erst an dem Standort ein Projekt zu schreiben. Und da irgendwie ist es auch irgendwie öfter zitiert. Die letzten Male habe ich es von meiner Mutter gehört. Forschung bedeutet nämlich auch immer Entscheidungen zu treffen und das ist effektiv dann ist jetzt vielleicht auch ein bisschen diese Konsequenz, dass man erstmal immer dieses Mappen macht und aufnehmen und gucken, was gibt es da, um dann, dass wir auch ganz aktiv dann mit diesem Datensatz eigentlich Entscheidungen treffen und bis zu drei konkrete Standorte auswählen, um die dann irgendwie im weiteren Prozess weiter auszuformulieren. Und vielleicht auch zu sagen, unser eigentlicher Forschungsschwerpunkt ist ja eigentlich eher diese Struktur zu entwickeln und die Idee oder so diese Erzählung zu entwickeln, wie die an den Vorort kommen kann und sich auch nochmal mit diesem Konzept von Forschung auseinanderzusetzen. Aber natürlich sollen, vor allem wenn wir diese drei konkreteren Punkte getroffen haben, sollen die schon auch mit, also inhaltlich schon auch behandelt werden oder erforscht werden. Und nicht, also sozusagen, wir machen nicht nur diese Struktur, sondern schon auch da bei den dreien dann in diesem Themensatz, während die anderen dann eher so in so einer Datensammlung noch hängen und potenziell für weitere Projekte genutzt werden könnten.
Genau, und irgendwie solche Orte, die vorhin dann da schon mal so ein bisschen in der Diskussion rumgegeistert sind, so Forschungsorte, die uns irgendwie interessieren, das kann natürlich auch sowas sein, wie zum Beispiel dieses Hochhauscluster, über das wir am Anfang mal geredet haben. Es kann aber auch zum Beispiel die 100 und die ganzen Fragestellungen, die darum jetzt so kommen, warum dieses Teil jetzt wirklich weitergebaut wird. Es kann natürlich auch sowas sein, wo dann vielleicht auch so Verkehrsplanung, Umweltschutz und solche Fragen mit reinkommen. Kann aber auch sowas sein wie das Flussbadprojekt in Berlin, was vielleicht auch irgendwie interessant ist als ein städtisches Thema, aber auch mit einer ganz starken ökologischen Komponente und auch so dieser Frage, wie man die Spree eigentlich so sauber bekommt, dass man da drin schwimmen kann, aber das eben mit natürlichen Filtern, mit Schilf und so weiter. Können aber auch einfach irgendwie die Beschäftigung mit so Freibrach- oder Restflächen am Berliner S-Bahn-Ring sein. Also das ist so ein bisschen die Bandbreite, glaube ich, was wir uns jetzt bisher so für Orte so vorstellen können dafür, für die weitere Arbeit. Genau, und wir sind jetzt ja eigentlich so ein bisschen am Anfang von der Arbeit. Das wird uns jetzt die nächsten 6 Monate begleiten, so über den Sommer 2022. Vielleicht muss man auch sagen, heute ist der 6. Mai und wir sind eigentlich relativ frisch in die Arbeit gestartet, so vor 2 Wochen ungefähr. Das ist ja auch immer so eine Frage bei so einer, man fängt ja auch so eine Masterthesis nicht einfach so an, sondern man rutscht da ja so rein.
Ja, beziehungsweise hängt auch von den Personen ab. Ne? Wir haben auch, Reinhard gewinnt auf jeden Fall den Preis für die strukturiertesten Slides und den meisten Content, der sofort in die Präsentation rutschen kann.
Genau, wir sind da mehr so die Reflexions- und Laberfraktion vielleicht. Aber ich glaube, daraus ziehen wir auch irgendwie sehr viel für unsere Arbeit. genau, am Ende kommen ja dann hoffentlich da auch Ergebnisse bei rum. Genau, vielleicht nochmal so Rückblick. Also wir sind jetzt eigentlich im ersten Block gewesen von diesem Aufgabe stellen, Aufgabe erfüllen. Also so ein bisschen Aufgabe stellen 1a so ein bisschen, könnte man sagen. Und wir werden jetzt halt alle zwei Wochen eigentlich dann so ein bisschen diese Blöcke abschließen mit einer Folge dieses Podcasts. Genau, wie geht's weiter?
Genau,
nächste Woche.
Wenn wir das jetzt mit dieser Struktur ganz konsequent weiterziehen, dann kommt ab Anfang nächster Woche, dann startet sozusagen Block 1 Phase erfüllen. Das ist für uns bedeutet es dann den Einstieg in die Konstruktion des Baukastensystems. Und vor allem auch den Einstieg in die Tools wie das 1:1. Und wir nennen das jetzt Dachlatting Reversible, nämlich wir wollen uns mit den Lastenrädern in Brandenburg im Sägewerk eben Material besorgen und dann mit Spanngurten, Schraubzwingen und anderen wiederlösbaren oder reversiblen Verbindungsmitteln einen ersten improvisierten Ort der Zusammenarbeit schaffen. Und genau, das steht dann nächste Woche an und natürlich auch eine tiefe, also sozusagen wirklich sich ausgiebig mit der Konstruktion und anzufangen mit diesem, was vorhin schon erwähnt wurde, dieses Gerüstsystem einmal zu versuchen zu übertragen in Holz, weiter nach Referenzen gucken und sich vor allem mit Verbindungen und Knotenpunkten zu beschäftigen. Und genau, und dann diese tiefergehenden Recherchen zu den ganzen jetzt angesprochenen Themen wie Flächenforschung und Co. folgen dann im Block 2, Teil 1.
Genau, wir haben natürlich irgendwie auch schon angefangen, so ein bisschen vorwegzugreifen, im Skizzenbuch schon so ein bisschen rumzuzeichnen, was wir dann irgendwie mit diesem ganzen Holz, was wir dann da kaufen wollen, irgendwie, was wir da jetzt mal so schnell irgendwie machen könnten. Vielleicht fängt das an irgendwie bei so einer einfachen Tischstruktur fürs Arbeiten hier im Studio. Vielleicht ist das aber auch so ein bisschen quasi unser schalldichter Helm, in dem wir ein bisschen dann so in unserer eigenen Welt da so diskutieren und sprechen können im Studio. Vielleicht ist das auch so ein bisschen das mobile Podcast-Studio.
Soll ja schon auch so ein Tool sein. Und natürlich sollen die Verbindungen und das Konstruktionssystem überprüft werden, aber es soll ja schon auch ein Tool sein für so ein bisschen spekulativ, performativ Situationen zu schaffen und im besten Fall auch auf längerfrist, also sozusagen im Laufe des Prozesses auch unser fahrbares Büro werden, womit wir dann tatsächlich an die Orte oder auch die anderen gruppenbegleitend unterwegs sein können.
Genau, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auch weiter begleitet, irgendwie so ein bisschen auf diesem Weg und mal sehen, wo die Reise hingeht in den nächsten 6 Monaten. Danke.
Tschüss.
Ciao.